Moin und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Sendung der neuen Saison. Ja, es ist eine neue Plattform geworden, der Hochsport, nicht mehr Rautenbeats. Dazu findet ihr aber auch nochmal die Erklärung auf der Facebook-Seite. Und ja, ich habe heute zwei wunderbare Gäste wieder an meiner Seite. Das ist zum einen Premiere für dich, Matthias Lindbrügger von der Mopo. Ihr findet ihn auf Twitter @linnematt. Und ja, du bist seit 2012, 2013 Sportchef bei der Hamburger Morgenpost. Und jetzt korrigier mich, falls ich was Falsches sage. Vorher 7 Jahre beim Sportmikrofon, ist das richtig?
Dann soweit ist das richtig, ja. Es ging dann noch weiter.
Genau, 12 Jahre bei der Welt und jetzt also Mopo. Und mit dem Herzen dann beim HSV, richtig?
Ich bin natürlich neutraler Berichterstatter, wie ihr denken könnt. Muss aber zugeben, dass ich in meiner Zeit, bevor ich als Journalist gearbeitet habe, HSV-Fan bin und auch zum HSV natürlich ins Stadion gegangen bin. Und da kann man ja nie ganz loslassen, ne? Als Fußballfan, ist ja klar.
Ja. Und zum anderen Rolf Fuhrmann, der war auch schon ein paar Mal hier, @sky_rollo auf Twitter und ja, seit 1992 Field Reporter für Sky und vorher natürlich Premiere. Oft auch beim HSV unterwegs, aber St. Pauli-Fan, wie kommt das eigentlich?
Auch Mitglied, ja, irgendwie den Verein kann man sich nicht aussuchen, die Beziehung kann man sich aussuchen.
Ja.
So, damit ist eigentlich alles gesagt, man ist dann irgendwie Fan und dann... warum auch immer, ich hatte schon immer eine Schwäche für Underdogs und dann ist das so. Und ich habe da auch schon drüber nachgedacht, warum man Fan ist. Also Fan ist man, das kommt irgendwie und das bleibt. Und ja, Beziehungen kommen und gehen manchmal.
Sehr gut. Wir befinden uns heute beim Tag des DFB-Pokalstarts. Der HSV ist ja erst Montag dran in Zwickau. Ja, und wir wollen ein bisschen auf die Vorbereitungen zurückblicken und dann mal so schauen, was vielleicht drin ist, ein bisschen spekulieren. Und dann fangen wir doch einfach an, das Trainingslager, das erste in Graubünden in der Schweiz. Da war das aus meiner Sicht ein bisschen so, keine Neuverpflichtungen, Holtby hat sich verletzt am Schlüsselbein. Es gab dann die ersten Testspiele, da konnte man aber natürlich nicht viel rausziehen. Es waren viele Fragezeichen da, dann kamen die ersten Neuverpflichtungen und im zweiten Trainingslager in Hasewinkel, da war dann so ein bisschen Euphorie zu spüren. Also ich war auch da beim Fanabend in Hasewinkel und da kamen richtig viele Zuschauer und Fans trotz Regen zum Training des HSV. Und jetzt kommt aber so ein kleiner Dämpfer mit den zwei Testspielen. Matthias, vom Gefühl her für dich, war es eine bessere Vorbereitung oder vielleicht sogar so eine gute?
Auf jeden Fall war es eine lange Vorbereitung und die Spieler sind doch unendlich froh, dass es jetzt vorbei ist und losgeht. Ich fand, dass die Vorbereitung extrem durchwachsen war. Also du hast das ja gerade schon richtig geschildert. Die Verletzungssorgen, die man hatte, es war ja nicht nur Holtby, es kam dann Spatsch dazu mit seinem Augenhöhlenbruch. Es kommt aktuell Ekdal dazu, der jetzt auch schon wieder 9 Tage aus dem Training ist, nach seiner Verletzung in Cagliari. Das sind alle Schlüsselspieler im System von Bruno Labbadia. Und wenn die 3 Schlüsselspieler auf zentralen Positionen wegbrechen, dann kann man sicherlich nicht von einer guten Vorbereitung sprechen. Die Euphorie im Umfeld, die habe ich auch wahrgenommen. Das ist auch bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis so, dass viele HSV-Fans eine kleine Euphorie oder zumindest eine große Vorfreude empfinden auf die Saison. Und das ist sicherlich schön, dass HSV-Fans sich mal wieder freuen können. Ich teile die allerdings nicht so sehr im Start.
Mhm. Rollo, ich habe auch mit ein paar anderen geredet. Die sagen auf jeden Fall, es ist mehr Qualität im HSV-Kader vorhanden und das Training sei auch von der Intensität beziehungsweise von der Qualität einfach besser. Wie stehst du dazu mit den Neuverpflichtungen?
Ja, Training kann ich natürlich nicht beurteilen, weil ich im Urlaub war und auch nicht beim Training war. Die Neuverpflichtungen zwiegespalten. Immerhin muss man bedenken, dass zum Beispiel Kostic vom Absteiger kommt, obwohl der sicherlich großes Potenzial hat. Waldschmidt vom Fassabsteiger. Also das muss sich auch erst erweisen. Das Entscheidende ist nicht die Einzelqualität oder die mögliche Einzelqualität. Das Entscheidende ist, ob daraus eine Mannschaft wird. Mhm. Das ist ganz wichtig und das gute Beispiel, um mal was Positives gleich zu sagen, war Darmstadt in der letzten Saison. Die aus gescheiterten und gestrandeten und weiß ich was, da hat der Dirk Schuster eine passable Mannschaft gemacht, die drin geblieben ist. Also das zeigt, das Wichtigste, es muss passen und es muss eine Mannschaft sein.
Ja, diese Mannschaft ist beim HSV vielleicht noch nicht so gefunden, denn feststeht, es ist ein großer Konkurrenzdruck vorhanden. Und Labbadia, habe ich jetzt gelesen in den letzten Tagen, der mahnt so ein bisschen die Mentalitätsfrage an. Also Spieler seien irgendwie beleidigt wegen der neuen Konkurrenz und das sei das schlechteste Zeichen. Matthias, wer könnte das vielleicht sein?
ich glaube nicht, dass Spieler beleidigt sind. Also die Spieler, mit denen ich gesprochen habe, die sind alle begeistert davon, dass mehr Qualität im Kader ist, dass Konkurrenzkampf herrscht, dass man um seinen Platz kämpfen muss. Und es gibt ganz wenige Positionen im Kader, die nicht doppelt besetzt sind, wo vielleicht aber auch sich noch etwas tun wird bis zum Ende der Transferfrist. Also ich glaube nicht, dass da Spieler beleidigt sind. Ich kann mir vorstellen, dass Bruno Labbadia sich noch mehr Reaktion wünschen würde, einen noch verbisseneren Kampf. Aber ich denke, dass das allen Spielern gut tut, dass der Kader in der Breite stärker geworden ist.
Rollo, wie ist das eigentlich? Also vorher sagen jetzt erstmal alle, ja, Konkurrenz sehr gut, auch wie Matthias gerade sagt, gibt es eigentlich nur positive Resonanzen, jetzt hört man sowas. Da frage ich mich oder da fragen sich bestimmt auch viele, kann man es dem HSV-Team eigentlich nie recht machen oder ist Konkurrenz jetzt eigentlich förderlich oder nicht? Also wie stehst du dazu?
Also Konkurrenz ist immer förderlich. Wenn das nicht in Beleidigungen ausartet oder Schlägereien, das gibt es ja auch ab und zu, selbst das kann manchmal förderlich sein. Konkurrenz ist grundsätzlich gut. Man muss sich da auch durchbeißen und ich kann auch von einem Profi, der doch sehr viel Geld verdient, auch erwarten, dass er sich durchbeißt. Und wer sich in der Bundesliga da, egal bei welchem Verein, nicht durchbeißt, der hat dann selber Schuld. Also du musst dich, das gilt übrigens ja auch für andere Berufe, ne? Wir haben auch Konkurrenz und man muss schon ein bisschen was dafür tun und darf auch nicht gleich immer den Kopf einziehen, ne? Also das finde ich ist so eine Grundvoraussetzung. Konkurrenz ist notwendig. Sie darf nur nicht in Feindschaft oder Feindseligkeiten umschlagen. Hm.
Matthias, Mentalitätsfrage. Ist der HSV aus der letzten Saison da hoffentlich ein Stück weiter? Wie siehst du das?
Ich würde nicht sagen, dass die Mentalität das Problem des HSV war. Also sie haben in der Anfangszeit unter Bruno Labbadia im Abschiedskampf 14, 15 Jahre extreme Mentalität an den Tag gelegt und sind aus einer sehr, sehr schwierigen Situation noch rausgekommen und haben sich dann über die Relegation gerettet und auch in der vergangenen Saison war die Mentalität aus meiner Sicht nicht das Problem. Also eher die Qualität und die Fähigkeit, das, was der Trainer von der Mannschaft sehen will, auch auf dem Platz umzusetzen. Und wenn ich jetzt die Vorbereitung mir anschaue, dann hat sich da nicht viel verändert. Also zumindest wenn ich die Testspiele als Maßstab nehme, da hat der HSV eigentlich wieder genau das Gesicht gezeigt, was man auch in der vergangenen Saison gesehen hat. Ich hoffe, dass der ein oder andere neue Spieler, wenn er denn spielt, da ein bisschen mehr Biene reinbringt und ein bisschen mehr Schwung nach vorn vor allem.
Ja, du sprichst die Testspiele an. Also in der Statistik liest sich das ja wieder sehr schön. 10 Spiele, 7 Siege, 2 Unentschieden und eine Niederlage in Bochum. Dann diese 2 Spiele jetzt zum Schluss gegen Lyngby, BK, 3-1 mit der vermeintlichen A11, die wurde ja dann auch ausgewechselt. Dann das 3-2 gegen Altona, da habe ich dann gelesen, zur Halbzeit stand es 0-2, da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Wo genau steht denn jetzt die Mannschaft, Matthias? Wie kannst du das vielleicht schon beurteilen?
Ja, also das Spiel gegen Altona habe ich gesehen im Stadion, das kann man eigentlich jetzt nicht voll nehmen, ne? Da hat eigentlich nur die Offensive, die momentane zweite Reihe der Offensive gespielt mit Bahoui und Waldschmidt, mit Halilovic und vorne mit Lasogga und alles, was dahinter war eigentlich U23 oder U19. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn der Ball gar nicht so richtig nach vorne kommt, daraus was zu machen. Die Tore sind dann eben auch durch individuelle Fehler gefallen. Das wurde dann im Verlauf der zweiten Halbzeit besser. Und dann
Rollo, zu dir. Haben Testspiele überhaupt eine Aussagekraft? Was sagst du dazu?
Ich sage glatt nein. Wenn man die letzte Saison sieht, da ist der HSV, glaube ich, Telekom-Cup-Sieger geworden. Und danach gegen Jena kam das aus. Also ich finde, das kann man für keine Mannschaft machen. Egal, ob für Bayern im Supercup, wo Ribéry eigentlich hätte rot sehen müssen, dann wäre das anders gelaufen. Also das ist für mich alles Schall und Rauch. Entscheidend ist auf dem Platz und am Montag die Stunde der Wahrheit in Zwickau. Und dann natürlich so die ersten 2, 3 4 Spiele in der Bundesliga. Und man kann spekulieren, das können wir jetzt gerne tun, aber ich halte mich eigentlich da raus, weil ich sehe das Ergebnis erst dann. Und das nicht umsonst sagen ja auch zum Beispiel viele Trainer, dass ich glaube, da reichen noch nicht mal 4 Spieltage aus. Da sagen viele, man muss so die ersten 10 Spieltage abwarten, bevor man eine richtige Prognose geben kann. Und selbst da liegt man ja manchmal falsch. Also ich sage, Testspiele, das ist notwendig, man muss Sachen probieren, das ist gut. Vorbereitung ist noch wichtiger, das ist auch richtig. Aber eine richtige Aussage zu machen, das halte ich für unmöglich.
Mhm. Viele Verletzte haben wir gerade angesprochen. Matthias hat da Holtby erwähnt, Ekdal, Spajic. Dann gab es ja auch immer wieder welche, die so kleinere Blessuren hatten. Das war dann Jung, der mit seinem Rücken Probleme hatte. Giroud fiel aus, Kleber, eine Gehirnerschütterung. Halilovic hat man nicht mitgemacht. Jetzt Hand dreht auch nur individuelle Runden zum Schluss. Rollo, beim FC Bayern, das nehme ich jetzt mal einfach als Beispiel, da haben sich dann auch Coman, Costa, Robben verletzt. Haben die Trainer irgendwie da nicht die richtige Dosierung in den Einheiten oder wie kommt das zustande?
Robben ist ja nun oft verletzt gewesen. Das weiß ich nicht. Es gibt ja auch Spieler, die sind verletzungsanfällig und es gibt Spieler, die sind ganz wenig verletzungsanfällig. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal hat man ja vermutet, die Trainingsarbeit sei nicht optimal. Da gab es mal Serien bei Dortmund, wo alle verletzt waren. Frankfurt hatte viele Verletzte. Aber das glaube ich nicht. Manchmal ist es auch ein bisschen Pech. Und vielleicht sind die Spieler auch unterschiedlich verletzungsanfällig. Siehe Robben, siehe Ribéry, siehe zum Beispiel auch beim HSV damals Van der Vaart. Also ich glaube nicht, dass man da so viel machen kann. Ich erwarte einfach von Erst- und Zweitligamannschaften, dass sie professionell betreut werden. Kann aber schwer beurteilen, weil ich ja nicht beim Training bin oder nur selten, ob das auch überall der Fall ist.
Ja, Matthias, vielleicht kannst du dann einen Eindruck schildern?
Ja, also beim HSV und sicherlich auch bei allen anderen Bundesliga-Clubs ist es eine Wissenschaft für sich. Also Bruno Labbadia hat einen großen Betreuerstab hinter sich, viele Mediziner, man arbeitet da mit dem UE in Eppendorf zusammen. Und die Werte der Spieler, Blutwerte, Fitnesswerte, die werden regelmäßig genommen und wird individuell darauf geachtet. Also oft werden Spieler, du hast Lidovic angesprochen oder Hand, die werden dann einfach mal aus dem Trainingsbetrieb ein, zwei Tage rausgenommen. Das ist dann Belastungssteuerung. Und ich denke, die Verletzungen, die beim HSV jetzt auftreten, das waren ja alles Unfälle. Also die hat einen Fahrradunfall, Bajic hat einen Schlag gegen den Augenhöhlenknochen bekommen, Ekdal hat einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen im Testspiel. Also das waren keine muskulären Verletzungen, die jetzt Training aufgrund von zu hoher Belastung aufgetreten sind. Das waren Unfälle im Spiel, von daher denke ich, ist beim HSV das eigentlich nicht das Problem. Das wird gesteuert.
Mhm. Jetzt gehen wir mal zum anderen Block nochmal rüber. Also in Sachen Halilovic, das was ich auch in den Blogs, in den Foren so ein bisschen beobachten konnte in der letzten Zeit, dass der Trainer Bruno Labbadia so ein bisschen irgendwie, obwohl die Saison noch gar nicht angefangen hat, diskutiert wird. Also auch wegen Halilovic, dass er ihn da nicht auf der 10 spielen lässt, sondern mit ihm auf den Außen plant. Für mich ist es eine unfassbare Diskussion, dass da über Labbadia jetzt schon geredet wird. Matthias, wie siehst du das?
Naja, diese Diskussion ist ausgemacht. Also der Spieler Halilovic ist mit großer Euphorie hier empfangen worden. Also ich finde, von allen neuen Spielern hat er die größten Hoffnungen geweckt, dass die spielerische Linie Einzug hält. Und er kommt von Barcelona, der hat mit Messi trainiert, der ist der jüngste Spieler in der Champions League, der jüngste Nationalspieler Kroatiens aller Zeiten mit 16. Also er gilt halt als Riesentalent und er gilt als Riesenspielmachertalent. Und er kommt nach Hamburg und Bruno Labbadia lässt ihn halt nicht als Spielmacher ran. Also wir haben auch eine Mopo-Online-Umfrage dazu gemacht mit über 10.000 Teilnehmern und mehr als 80% wollten Halilovic auf der 10 sehen. Und auch aus meiner Sicht kann das zu einem Problem werden. Also wenn der HSV jetzt nicht erfolgreich starten sollte, dann Unruhe geben. Und wenn Halilovic dann nicht spielen wird, und so wird es kommen, dann wird natürlich auch der Trainer in die Schusslinie geraten. Das ist einfach so. Dass jetzt im Vorfeld schon passiert, ist natürlich ein bisschen albern. Im Endeffekt muss der Trainer das selbst entscheiden, was er tut. Und er muss das für die Mannschaft so regeln. Er hält ja auch den Kopf dann am Ende dafür hin. Aber Halilovic wird von vielen auf der 10 gesehen, auch übrigens von Klaus-Michael Kühne, der ja eh ein Fan des klassischen Spielmachers ist, der den Spieler ja auch bezahlt hat und der sich dann auch irgendwann fragen wird, warum spielt denn der Junge nicht, ich der 5 Millionen nach Hamburg geholt habe. Also es könnte durchaus anspannen.
Ja, aber wenn ich da mal einspringen darf,
klar, gerne.
Die Trainerdiskussion, auch frühzeitige Trainerdiskussionen haben beim HSV ja auch Tradition. Also ich habe das auch mitgekriegt in der Diskussion bei Hamburg 1, dass viele darauf spekulieren, dass der Trainer die Saison nicht übersteht. Also das ist ja nichts Neues beim HSV. Und solche Diskussionen gibt es auch nicht nur beim HSV. Also bei Vereinen, die nicht ganz oben stehen, und selbst da gibt es sie, wird es das immer geben. Auch da gilt, da muss man mal abwarten. Irgendwas wird sich Bruno Labbadia dabei gedacht haben. Und irgendwie wird er natürlich auf seine Eindrücke, die er gewonnen hat, auch reagieren. Und dass du, wenn du damit Erfolg hast, ist alles gut. Und wenn Bruno Labbadia da in den ersten 4 Spielen nur 3 Punkte holt oder so, dann geht natürlich die Diskussion erst richtig los. Aber das ist nichts Neues. Und auch von diesen Spekulationen halte ich ehrlich gesagt wenig. Mal sehen, also ich als Ostfriese sage, abwarten und Tee trinken, auch in der Trainerdiskussion.
Mhm. Ja, Rollo, du kennst ja Bruno Labbadia auch schon so viele Jahre und du weißt, was ein liebevoller Schluck er ist. Also wenn er sich eine Meinung gebildet hat, dann bleibt er erstmal dabei und lässt sich davon dann im Prinzip auch nicht ab. Und bei Halilovic ist es eben so, den sieht er halt auf Recht als Alternative zu Nikolai Müller. Und ich betone Alternative, Nikolai Müller ist besetzt, was bedeutet, wie Halilovic eben erstmal nicht spielen wird.
Ja, das wäre schlecht. Das wäre richtig schlecht, weil ich kann nicht, auch Kostic und solche Leute, ich kann nicht solche Hochkaräter verpflichten. Das kann zwar Bayern München, weil die einfach riesig besetzt sind, aber das kann man nicht machen. Das kann man natürlich auch schlecht verkaufen gegenüber der Öffentlichkeit und den Fans vor allen Dingen. Also das sehe ich genauso. Aber auf der anderen Seite ist auch richtig, dass man auch zu seinen Entscheidungen irgendwo stehen sollte. Weil wenn man da wankelmütig ist, dann hat man gleich verloren.
Ja, absolut. Ich hatte das ja eingangs auch erwähnt, dass ich die Euphorie, die sich breit gemacht hat, dass ich die nicht teile. Und das ist im Prinzip auch der Grund dafür. Also der HSV hat 6 neue Spieler jetzt geholt. Und wie ich das einschätze, wird er von einer spielen. Ja, das, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Mannschaft des Vorjahres wieder spielt. Plus Kostic minus Ilicevic. Und bei Kostic muss man sehen, der ist natürlich von den Anlagen her hochtalentiert, aber auf dem ist natürlich auch ein Riesendruck, der da lastet. Ne? Und er hat in der Anfangszeit nicht mit der Mannschaft trainiert in Stuttgart. Er hat es ja auch selbst gesagt, ihn das extrem nervös gemacht hat, beeinträchtigt hat. Und dann kommt er nach Hamburg, ist er der treuerste Spieler aller Zeiten des HSV. Es werden Wunderdinge von ihm erwartet und ich glaube, dass auch Kostic sich in den ersten Wochen oder Monaten erst freischwimmen muss. Und die anderen 5, die da neu im Kader sind, das sind im Prinzip alle Spieler, die das Aufgebot breiter machen. Aber ich sehe jetzt keinen, der von Anfang an sofort der Mannschaft so weiterhilft, dass eine ganz andere Rolle spielen kann als in den Jahren zuvor.
Also sagst du auch, dass Bobby Wood nicht vor La Soga starten wird?
Ich bin davon ausgegangen, dass Bobby Wood vor La Soga steht. Nur die Eindrücke der vergangenen Wochen lassen mich stark daran zweifeln. Also Wood hat, auch wenn wir eben über Sinn von Tesch gesprochen haben, aber er hat in keinem überzeugt, er hat auch kein Tor geschossen. Er hat selbst gesagt, er hätte gehofft, schon körperlich weiter zu sein und er hätte nicht gedacht, dass es ihm so schwerfällt, in Tritt zu kommen. Also dazu kommt dann noch der Sprung von der zweiten in die erste Liga, der riesig ist. Also in meinen Augen liegt La Soga, der im Übrigen sehr fit ist, sehr kernig ist, vor Wood. Von daher gehe ich davon aus, nur Wood spielen wird.
Hm. Ja, sehe ich auch so übrigens, weil bei St. Pauli gab es auch einen Superstürmer, Ebbers, in der zweiten Liga. Und in der ersten Liga war dann irgendwo nicht mehr so viel davon zu sehen. Also ich halte den Sprung auch für ganz schwer. Also ich kann dir da nur völlig zustimmen. Und auch was das angeht, dass wenn von 9 Spielern einer nur spielt, dass das dann schwierig wird. Und auf Kostic, der Druck ist immens. Und er ist mit Stuttgart abgestiegen. Er konnte da auch nichts mehr dran retten. Aber ich habe auch seine Fähigkeiten gesehen zum Teil. Also das ist schon eine große Hoffnung. Mal sehen, wie er damit fertig wird. Aber es kommt ja eventuell noch ein Spieler. Didi Beiersdorfer ist ja auf Brasilienreise und besichtigt noch sozusagen den Wunschabräumer, wenn ich das richtig sehe, von Porto Alegre, der ja auch in der Olympiamannschaft zum Einsatz kommt. Also ob das nun klappt, sei dahingestellt. Man munkelt, 9 Millionen seien da im Gespräch, was dann die Investitionen auf 34 Millionen circa erhöhen würde. Klar, dass da die Fans und die Öffentlichkeit irgendwas erwarten. Und wenn es so kommt, wie Matthias sagt, dass dann vielleicht nur einer oder maximal zwei erstmal so spielen, dann ist das natürlich schon ein Schlag ins Kontor.
Ja, Matthias, hacken wir doch da direkt mal ein. Didi ist ja wohl beendet, der Poker, Beratergründe oder auch vielleicht Ablöse. Ginter ist ja auch sehr schwierig, wie man hört. Jetzt, wie Rollo angesprochen hat, der Mittelfeldmann von Porto Alegre. Klär uns mal auf, was ist da vielleicht dran an den ganzen Spekulationen?
Ja, also der HSV will Matthias Ginter verpflichten. Das steht fest, der steht da an Nummer 1 der Wunschliste. Beim HSV ist man der Meinung, dass ein Transfer mit Strahlkraft wäre, mit großer Auswirkung, wenn man einen jungen deutschen Nationalspieler, einen Weltmeister 2014, der dann auch noch auf mehreren Positionen in der Defensive eingesetzt werden kann, wenn man den bekommt. Das wäre so ein Signal nach außen, ne, dass der HSV hier gewillt ist, in den nächsten Jahren wieder was aufzubauen. Also das ist klar der Wunschspieler und von diesem Traum haben sie sich auch noch nicht verabschiedet. Also sie sind da weiterhin in Kontakt mit dem Berater und auch im Kontakt mit dem Spieler. Die Einschätzung beim HSV ist allerdings, dass es extrem schwierig sein wird, den zu bekommen, weil der zum einen natürlich hofft, sich in Dortmund durchzusetzen, dort Champions League zu spielen und um die Meisterschaft mitzukämpfen. Und sollte das da nicht gelingen, dann hat er andere Alternativen, wo er hingehen kann. Ähnlich wie beim HSV, vielleicht sogar noch ein bisschen einflussreicher, was die Spitze in den nächsten Jahren betrifft. RB Leipzig ist dran und auch Wolfsburg ist dran. Dann hat er Angebote aus England. Also ich teile da die Einschätzung des HSV, dass es schwierig wird, Ginter zu bekommen. Und bei Wallace von Porto Alegre ist es so, dass der HSV den schon seit einigen Monaten beobachtet hat. Ende Juni hieß es sogar, dass der Transfer kurz vor dem Abschluss stand. Das hatte der Gianluca Di Marzio in Italien berichtet, der ja durchaus ein feines Näschen hat für internationale Transfers. Und dass Bruno Labbadia schon, dass Dietmar Beiersdorfer ja mitten in der heißen Phase nach Brasilien reist und sich die Spiele anguckt, natürlich dafür, dass auch die Gespräche in der finalen Phase sind. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass er in der nächsten Woche dann vielleicht fix machen wird.
Ja, Beiersdorfer und Olympiatransfers, das ging ja schon mal schief, ne, mit Thiago Neves. Aber hoffen wir mal, dass er da diesmal vielleicht richtig liegt. Was ist denn mit Toljan oder Chandler? Die Namen sind ja jetzt auch noch aufgetaucht.
Ja, zu Chandler, das haben wir aufgebracht, aber wir haben ja selbst von einem losen Interesse gesprochen und du weißt, Mopus Boulevardblatt, wenn ein Boulevardblatt loses schreibt, dann die abgeschwächte Form, die wir wissen, dass Bruno Labbadia den Chandler schon zu seiner Stuttgarter Zeit auf dem Zettel hatte. Freddy Bobic hat das gestern ja auch offiziell gesagt, Chandler damals in Stuttgart war zu Verhandlungen. Und wir wissen auch, dass Chandler aus Hamburg kontaktiert worden ist, vor einiger Zeit einfach mal, um zu hören, wie es so aussieht. Aber mit Sicherheit wird der Spieler jetzt in dieser Transferperiode nicht nach Hamburg kommen. Und bei Toljan, klar, HSV hätte den Spieler gern, aber da haben sie, glaube ich, keine Chance. Also zum einen will Hoffmann den Spieler nicht abgeben, zum anderen Bayern München Interesse angemeldet, Red Bull hat Interesse angemeldet. Also ich glaube nicht, dass HSV da Chance gibt.
Ja, drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf, Rollo, dass der HSV Spieler will, die aber gar nicht zum Verein wollen, oder?
Ja, das ist ja auch schwierig für Hamburg. Hamburg ist zwar die schönste Stadt der Welt, da wird mir Matthias ja zustimmen, aber ich habe so den Zweifel, ob die Spieler das auch so sehen. Mit der Stadt sicherlich, aber beim HSV, ob sie da die große Perspektive sehen. Das ist dann die andere Frage, zumal ja auch Spieler, die hier waren, dann, also sobald sie wirklich eine gewisse Klasse erreicht haben, auch weggehen. Also das ist in Hamburg ja jetzt in den letzten Jahren auch schon häufiger vorgekommen. Oder dass man den Fehler gemacht hat, zum Beispiel Tar gehen zu lassen und so. Also auszuleihen erst nach Düsseldorf und sowas. Also ich bin mir nicht sicher, wie die Spieler tatsächlich darüber denken. Letzten Endes wichtig ist natürlich das Geld, klar. Aber wenn die Perspektive fehlt, dann bin ich mir nicht sicher. Einfalls vielleicht als Sprungbrett, um irgendwo anders in der Bundesliga oder in europäischen Ligen unterzukommen. Also Hamburg, ich bleib dabei, ist wunderbar. Aber bislang gelingt es dem HSV seit den Zeiten von Van Beuten und Van Nistelrooy und De Jong und Company und Petric nicht mehr so hochklassige Spieler zu bekommen.
Aber wurde das nicht so ein bisschen durch Kostic Halilovic so ein bisschen anders ausgelegt? Das
war aber nur nicht die Klasse der Erwähnten. Ne? Also es könnte sein, dass sie dahin kommen.
Ja. Hat der HSV denn für dich trotzdem sinnvoll investiert mit den kühnen Millionen?
Also ja, da bin ich also sehr, das ist so ein Buch mit 7 Siegeln. Ne? Das sind jetzt, wie ich gerade sagte, Matthias, du kannst mich ja korrigieren, das dürften dann 34 Millionen sein, roundabout. 100 Millionen Miese sowieso schon, da fragt man sich, ja, wie soll das gehen? Ja, Kühne ist da, aber der hat Anteile daran, wie soll das Ganze sowieso weitergehen? Und ich bin eigentlich ratlos, ehrlich gesagt. Und ich habe viele auch in den Talkrunden gehört, die ebenfalls sich fragen, wie das gehen soll und die ratlos sind. Ne? Also ob das insgesamt nachher gut geht, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht weiß Matthias mehr.
Ja, fragen wir doch einfach mal. Ich habe mich das nämlich auch gefragt. Also ist ein bisschen kompliziert.
Also wenn man neue Spieler holt für viel Geld, dann muss man sie eigentlich auch bringen. Also dann erstmal draußen sitzen zu lassen, finde ich schwierig. Also im Endeffekt ist es jetzt so, dass Bruno Labbadia auf die Mannschaft vertraut, die er im vergangenen Jahr schon beisammen hatte, in der Hoffnung, der eine oder andere Spieler hat einen Schritt nach vorn gemacht. Also ein gutes Beispiel ist Gregoric, den er ja jetzt favorisiert auf der Trainerposition trotz großer Konkurrenz. Und hinter Gregoric als Alternative sieht er dann Waldschmidt, in dem man vereinzelt 2 Millionen von Eintracht Frankfurt geholt hat. Also in den Testspielen war das im Prinzip immer so, in dieser Reihenfolge. Halilovic hat immer rechts gespielt, dann für Müller. Von daher ist es sinnvoll investiertes Geld. Ich weiß es nicht. Also mir fehlt auf jeden Fall die Balance im Kader. Ne? Man hat jetzt in erster Linie für die Offensive eingekauft und ist jetzt dabei, auch die Defensive zu verstärken. Wenn das nicht gelingt, dann ist das sicherlich Tanz auf der Rasierklinge, denn die Abwehr des HSV, naja, 3 Innenverteidiger sind nur im Kader, es war halt Juru und Kleber. Und davor wird es dann auch drin, denn wenn man bedenkt, dass Holtby und Eckball beide Großteile der Vorbereitung verpasst haben. Also Defensive macht große Sorgen. Vor allem dann auf der linken Seite gibt es überhaupt gar keine Alternative zu Oscholek und es ist ja jetzt nicht so, dass er alles in Grund und Boden spielen würde auf der Position in der Bundesliga. Also das macht schon ein bisschen Sorgen.
Ja, apropos Matthias Oscholek, Mats Köhlert wird in die Vorbereitung mit hineingenommen, genauso wie Finn Porat. Und beide haben auch einen guten Eindruck attestiert bekommen von Labbadia, vom Trainerteam und auch vom Umfeld. Warum lasse ich den nicht einfach mal als Oscholek-Ersatz spielen irgendwo? Also wieso werfe ich den nicht einfach mal rein? Du hast gerade gesagt, Oscholek ist ja nicht so der Überspieler. Warum ist das so?
Naja, bei Köhlert, das muss man relativieren. Also der war jetzt in der ersten Phase der Vorbereitung dabei im Trainingslager und ist dann auch verschwunden. Also der spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle in den Planungen. Der hat, glaube ich, U19 gespielt jetzt am letzten Wochenende und am Mittwoch haben die nochmal gespielt. Also der ist raus, für die linke Seite keine Alternative. Also ein Test gegen Altona 93, hat Marcus Jatta linksverteidiger gespielt. Was auch nicht so richtig ideal geklappt hat, verständlicherweise. Also es gibt für links hinten keine Alternative oder halt Sakai, aber der spielt ja auf der rechten Seite. Ja, zu Porat hattest du gefragt, der Porat hat einen guten Eindruck gemacht, die gesamte Vorbereitung über, ist aber auch eigentlich aus dem Profikader ausgeschieden, seit die Saison in der U21 in der Regionalliga läuft, da ist er Stammkraft und wird auch gebraucht, aber Porat schätzt das Trainerteam sehr und der wird mit Sicherheit auch einsetzen bekommen in der Verlauf der kommenden Saison, aber die tun sich schwer, die Jungs einzuwerfen.
Okay. Also keine langfristige Lösung in Sicht von den Jungspielern. Rollo, wir gehen nochmal zu Christian Martenia, der für 800.000 aus Darmstadt verpflichtet wurde und jetzt, so gilt es, als Adler-Backup fungiert. Ist er jetzt schon vielleicht in der Saison in der Lage, wenn Adler patzt, wenn er vielleicht ausfällt, ihn dann zu beerben?
Klar, Martenia ist ein guter Torwart. Also ohne Wenn und Aber, ich habe den oft gesehen. Ich glaube, ich war 6 oder 7 Mal bei Darmstadt zugange. Klar, aber ich habe von Anfang an gesagt, das ist eigentlich die geringste Baustelle, die der HSV hatte. Drobny war ein super Backup, das hätte auch noch für 2 Jahre gereicht. Und Drobny hat auch den HSV in entscheidenden Situationen gerettet. Also das habe ich eigentlich gar nicht verstanden. Ja gut, man will irgendwann einen jungen Torwart haben, das ist schon richtig. Aber ob das jetzt Not getan hätte, weiß ich nicht. Gut, er hat nicht so viel gekostet, okay. Aber dass er Qualität hat, das steht für mich außer Frage. Also das hat er in Darmstadt bewiesen und ich finde, er ist ein sehr guter Torwart.
Ja, dem kann man sich nur anschließen. Wir wollen mal jetzt ein bisschen weggehen von den Neuverpflichtungen, weil es ist ja wirklich auch, wie Matthias sagt, ja irgendwo nicht so die Linie zu finden. Wir müssen einfach mal abwarten, ob dann jetzt noch was kommt für die Innenverteidigung, für das defensive Mittelfeld. Man sucht ja, so heißt es, einen Spieler vom Typ Katscha, aber der ist jetzt, glaube ich, auch wieder verletzt in Augsburg. Gehen wir mal so ein bisschen zur neuen Saison, zur Bundesliga-Saison und zum DFB-Pokalspiel in Zwickau, was ja am Montag ansteht. Und jetzt vielleicht erstmal zum Auftaktgegner Ingolstadt. Also da war ja Hasenhüttl die Diskussion, eine Spielerflucht. Ist der HSV da irgendwo schon, weiß ich nicht, ein Stück weit voraus, Rollo?
Ja, also ich finde, also die, sagen wir mal so, für Darmstadt, da ist ja Schuster nun auch weg und Ingolstadt, Hasenhüttl weg. Ich glaube, für diese beiden wird es doch sehr schwer. Und das kann auch vielleicht von Vorteil gerade für den HSV sein, dass da zwei Mannschaften sind, wo ich sage, anders als in der letzten Saison, wo sie große Überraschungen waren, dürfte es für sie problematisch werden, die Liga zu halten. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber allein Darmstadt zum Beispiel, Wagner weg, Schuster weg, ich glaube, da sind noch mehr weg. Also ich glaube, dass da auch, ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, dass wenn der HSV nicht übernervös ist und so weiter und schon Querelen da sind nach dem Pokalspiel, dass er gegen Ingolstadt eine bessere Figur macht als in der letzten Saison. Da bin ich ganz sicher.
Matthias, zu den Abstiegskandidaten zählen die Experten auch Bremen, unter anderem Augsburg. Da gab es ja die Diskussion mit Skripnik, ist er der Richtige, dann der, ja, ich würde mal sagen, überraschende Managerwechsel zu Baumann von Aichin weg. Und ist der HSV bei schlechtem Start oder ist er generell irgendwo in der Lage, wieder in diese Zone reinzurutschen? Grenzen wir das mal ab.
Ja, also das gilt ja eigentlich für mindestens die Hälfte der Liga, dass da die Gefahr besteht, unten reinzurutschen. Genauso gilt es aber für dieselben Mannschaften, dass oben reinzurutschen. Ne? Die Liga ist sehr gespalten, also man hat oben Mannschaften, die ganz klar ausreißen, also Bayern, Dortmund, kann das bei sich ausmachen, dann hat man dahinter Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, die Fraktion. So, und alles, was danach kommt, kann ja eigentlich alles passieren. Also ich würde mir wünschen, denn es gab ja in jeder Saison eigentlich noch Überraschungsmannschaften nach oben aus. Ich würde mir wünschen, dass der HSV diese Rolle mal einnimmt, ne? Und gut startet und sich oben festbeißt, so eine Euphorie entsteht und eine Leichtigkeit entsteht. Und dann kann man vielleicht da oben mal mit reinrutschen, irgendwie so, 6, 7, 8 in dem Bereich. Andererseits, wenn man gegen Ingolstadt das begrüßt, ne, also da ist der Druck ja extrem groß, wenn man sich dann das Programm, was danach folgt, anschaut. Also Ingolstadt muss man halt schlagen, alles andere wäre irgendwie eine große Enttäuschung. Enttäuschung und alles andere wäre ja auch erst ein Schlag auf die Euphorie, die so ein bisschen herrscht.
Ja, danach kommt ja Leverkusen. Rollo, apropos Schlag auf die Euphorie. Wir haben das gerade schon angesprochen. Wie lässt sich das verkaufen, wenn man jetzt wirklich, also bisher sind es genau 25,45 Millionen Euro, die der HSV investiert hat und es kommen ja noch ein paar Millionchen dazu. Gibt es dann überhaupt einen Ausweg? Gibt es überhaupt noch eine Lösung für den HSV, wenn dieser Angriff jetzt in diesem Jahr auch missfällt, also missschlägt? Was macht man denn dann noch?
Frag Kühne. Ja, ich halte das für problematisch, die ganze Sache. Was ist, wenn Herr Kühne dann doch keine Lust mehr hat? Das gab es ja auch schon öfter, dass dann sich Finanzinvestoren rausgezogen haben. Noch hat er ja Lust und ich glaube auch nicht, dass er sich rauszieht. Aber so ein Konstrukt ist generell problematisch. Also Herr Kühne, das sind ja nun keine Unsummen im Gegensatz zu Abramovic oder so, der da eine Milliarde reingesteckt hat schon. Aber ich bin sehr, sehr vorsichtig bei solchen Geschichten. Es kann vielleicht gut gehen und wenn es gelingt dem HSV, was Matthias ja hofft und was ich für Hamburg eigentlich auch hoffe, dass man nicht immer irgendwie im Abstiegskampf steckt, sondern dass man wirklich mal ganz in Ruhe das betrachten kann, vielleicht mit einer Chance nach oben. Aber allein der Glaube fehlt mir noch und wenn das tatsächlich doch gelingen sollte, also als gewisse Überraschungsmannschaft, dann sicherlich könnte man auch wieder eine Perspektive und eine Vision aufbauen. Sollte das nicht gelingen, ja, ich weiß nicht, was man da macht mit den Finanzen. Also ich mit solchen Summen hantiere ich ja sowieso nicht.
Matthias, aber hatte der HSV jetzt überhaupt eine Alternative? Also in den Zeiten, wo der Markt wirklich explodiert und dann ist da ein Gönner, so wird es ja gesagt, mit dem HSV-Herzen und der HSV ist komplett in den Boden gesunken. Hatte der HSV jetzt überhaupt eine Alternative dazu?
Eine Alternative zu Kühne, meinst du?
Oder? Ja, genau. Oder einen alternativen Weg, um wieder nach oben zu kommen?
Nein, absolut nicht. Also da muss man auch ehrlich sein. Also wenn Klaus-Michael Kühne nicht wäre, dann würde es den HSV vielleicht in der Bundesliga gar nicht mehr geben. Also die Verantwortlichen selbst sprechen von einem Sanierungsball. Und das tut man ja nicht, wenn es nicht so wäre, dann kehrt man das nicht nach außen. Und vor zwei Jahren war es auch so, dass Klaus-Michael Kühne überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass HSV die Lizenz bekommen hat, um in der Bundesliga zu spielen, indem er nämlich gewirkt hat, sollte der HSV nicht mehr zahlen können, dass er dann parat steht und einspringt. Also diese Diskussion um Kühne, die finde ich immer ein bisschen schwierig. Also wenn es den Mann nicht gäbe, dann wäre es geschehen um den Verein. Und das ist auch kein normaler Investor, der irgendwelche wirtschaftlichen Interessen verfolgt. Also ganz gar nicht. Der Mann ist fast 80 Jahre alt, der ist Milliardär, der hat keine Familie, keine Kinder. Sein Baby ist im Prinzip der HSV und der tut alles dafür, um den HSV nach vorn zu bringen. Und das tut er in erster Linie, indem er Geld gibt. Ne? Also welcher Sponsor würde für 60 Millionen Euro namensrecht an einem Stadion erwerben und das gar nicht nutzen? Also er hat es ja nicht Kühne Arena oder Power Play Kühne genannt, er hat es Volksstadion genannt. Das zeigt auch, dass das ausschließlich das Fanherz entscheidet. Und nun hat er mit Volker Struth und Rainer Kallmund sich eine kleine Beraterriege zusammengesucht, die ihm da so ein bisschen unterstützen bei den Einschätzungen. Und die haben ihm auch klar gemacht, dass man nicht von 0 auf 100 durchpreschen kann in der Bundesliga. Dafür hat der HSV einfach zu viel verloren in den vergangenen Jahren. Und deswegen ist dieser neue Vertrag, den man mit Kühne geschlossen hat, ja auch auf 3-4 Jahre ausgelegt. Also die 30 Millionen, die jetzt in diesem Sommer avisiert sind, das werden ja im nächsten Jahr dann wieder 30 und im darauffolgenden noch 30. Und dann hofft man ja, dass der Verein dann irgendwo tatsächlich da steht, wo man hin will, nämlich in der Top 6 Liga.
Ja, spannende Sache mit für mich aber auch viel Risiko verbunden, wie wir das gerade schon gesagt haben. Gehen wir nochmal zur allgemeinen Einordnung. Der HSV, bitte?
Das Risiko liegt ja ausschließlich bei Kühne. Also das Risiko liegt ja nicht
im HSV. Ja, Risiko in Sachen, ja.
Einen Deal hätte der HSV ja in der Situation, in der sich findet, überhaupt nicht machen können. Mhm. Weil alle Spieler, die jetzt gekommen sind und die Kühne bezahlt hat, das Geld müssen sie ja nicht zurückbezahlen. Also das müssen sie ja nur dann zurückbezahlen, wenn der Erfolg eintritt, also sprich bei Qualifikation für Champions League oder Europa League, dann werden Rückzahlungen an Kühne fällig. Und auch da bin ich mir nicht sicher, weil Kühne lustigerweise ja in den vergangenen Jahren immer einen Weg gefunden hat, dass der HSV das nicht zurückzahlen muss.
Ja, ich meinte Risiko, wenn jetzt der HSV in 3-4 Jahren nicht da steht, was der Plan war. Also da steht man ja dann gewisserweise auch wieder vor einer leeren Sache. Und wie man dann da weitergeht, das ist für mich das Risiko, wenn es nicht klappt. Ob dann Kühne nochmal einspringt, ob er dann überhaupt noch da ist, weiß man ja alles nicht. Das meine ich mit Risiko, nicht vielleicht von der finanziellen Seite, weil so könnte sich der HSV das ja nicht leisten.
Ja, also dieser mittelfristig gesetzte Plan für die nächsten 3-4 Jahre, der sollte schon aufgehen, klar.
Ja.
Also wenn das nicht aufgeht und der Kühne sich dann vielleicht irgendwann hier zurückziehen sollte oder so, dann ist es geschehen um den HSV.
Tja. Da, so weit wollen wir noch nicht gehen. Wir sind jetzt hier erstmal noch vor der Saison, vor dem DFB-Pokal. Der HSV spielt noch. Und er tut sich ja eigentlich immer traditionell schwer gegen Aufsteiger. Rollo, jetzt ist RB Leipzig da, von denen man sich ja in der Zukunft vielleicht erwartet, dass sie den Bayern irgendwann mal Paroli bieten können. Was kann man vielleicht von denen schon erwarten und wie stehen die Chancen da vom HSV irgendwie auf eine Ebene zu kommen vielleicht?
Ja, ich weiß nicht, wer das erwartet oder erhofft. Ne? Erwartet vielleicht, aber erhofft. Ich glaube, das sind nicht so viele.
Ja, erhofft nicht, ja, stimmt.
Ja, da, auch da gilt, Leipzig hat sehr viel Geld. Die würden sicherlich auch im Winter nochmal Geld in die Hand nehmen, wenn es nicht so läuft. Denke ich mal oder erwarte ich einfach, dass sie nicht absteigen, dass sie damit nichts zu tun haben. Aber auch da wird man das sehen müssen. Freiburg ist einer meiner Lieblingsvereine. Ich mag Christian Streich sehr und Freiburg ist immer zuzutrauen, dass sie, selbst wenn sie mal runtergehen, dass sie wieder hochkommen, das haben sie schon wieder geschafft und dass sie auch da bleiben. Weil Freiburg hat eine tolle Mannschaft, einen tollen Trainer vor allen Dingen. Denen gelingt immer das, was dem HSV eigentlich selten gelungen ist, immer wieder neue Talente auszugraben oder Spieler zu verpflichten, die da dann plötzlich passen. Das wünschte ich mir eigentlich manchmal auch für den HSV, dass da diese Freiburg hat ja viele Jugendmeisterschaften gewonnen oder Pokal gewonnen, Schalke ist da zu nennen, Mainz ist da auch zu nennen, dass dem HSV das auch mal mehr gelingt. Weil das finde ich ein ganz kritisches Thema und da geht es ja immer um Mannschaften, die aufsteigen in erster Linie oder absteigen. Was ist eigentlich mit der Nachwuchsförderung? Was ist mit dem Jugendinternat? Ich glaube, die Nachwuchsmannschaft steht gar nicht so gut da.
15.
Was, wo sind die? Weiß ich nicht.
15, ja.
Ja, das ist immer wieder das Gleiche jetzt. Also ich denke, das ist neben diesen Bemühungen in der Bundesliga, sich ein bisschen weiter oben zu etablieren, ein ganz zentrales Thema, dass da irgendwann mal ein bisschen mehr bei rauskommt, Kontinuität da ist und dass man da erfolgreicher wird. Das ist, glaube ich, was ganz Zentrales, was für Aufsteiger gilt, für Freiburg gilt, was für Darmstadt und Ingolstadt galt. Für Leipzig sicherlich nicht so, das ist eine Ausnahme. Die haben ja auch schon sehr viel investiert in der zweiten und in der dritten Liga schon vorher. Also, aber ansonsten gilt das immer für Aufsteiger.
Ja, Matthias, beim HSV Jugendarbeit, Stichwort. Das letzte Talent ja so ein bisschen aus der eigenen Jugend war ja Jonathan Tah, das musste man verkaufen. Jetzt mit dem Bau des Campus, also erhofft man sich ja auch in Sachen Didi Beiersdorfer, der sagt, sein Meilenstein für den Verein, dass es da wieder, wie Rollo sagt, auch wieder aufwärts geht und aufwärts gehen muss. Wie stehst du dazu? Also mit Bernhard Peters wurde ja vor 2 Jahren ein Koordinator für den Jugendbereich geholt, aber so irgendwie Fortschritte, sieht man die schon?
Ja, also Fortschritte sieht man auf jeden Fall. Ne? Es ging schwergängig los. Bernhard Peters ist auch als Typ nicht ganz einfach. Da haben sich viele dran gestoßen, von denen, die vor im Jugendbereich gearbeitet haben. Es hat auch viele Veränderungen gegeben. In vielen Mannschaften, Jugendmannschaften wurden die Trainer ausgetauscht. Peters hat dann Leute geholt von außen, die er die richtigen hält auf den Positionen. Und wenn alte gehen müssen, neue kommen, dann ist ja klar, da ist immer Reibung. Also da gab es viel Wirbel. Aber ich denke schon, dass man auch im Jugendbereich auf gut Weg ist. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, dass fast alle Jugendmannschaften des HSV den Hamburger Pokal gewonnen haben, auch in den Hamburger Meisterschaften eine gute Rolle gespielt haben, und das war in den vergangenen Jahren oft so, dass St. Pauli da die Nase vorn hatte. Das scheint sich jetzt wieder so ein bisschen zu drehen. Dass der Campus gebaut wird, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Projekt für den HSV, aber Steine allein werden es dann auch nicht richten. Da müssen auch die richtigen Beine rein. Und diese Verzahnung der Jugend, des Jugend- und des Profibereichs, natürlich in erster Linie so ein Motivationsfaktor, ne? Also dass die Jungs, die dann im Internat nicht mehr da draußen Ochsenzoll hängen mit irgendwie 40 Kilometer Luftlinie zum Volkspark, sondern dass die da trainieren, wo die Profis trainieren, dass die sich auch mal über den Weg laufen, dass ihnen aufgezeigt wird, wohin es gehen kann, das ist, denke ich, schon ein wichtiger Schritt.
Ja, gehen wir ins Mittelfeld. Du hast das schon eingangs der Sendung erwähnt, dass es ja in der Bundesliga so ist, dass da wirklich im Mittelfeld alles eng beieinander liegt und jeder entweder nach unten oder nach oben rutschen kann. Beim VfL Wolfsburg, den hast du dazu gezählt, um Europa beziehungsweise da ganz oben mitzuspielen. Da gab es jetzt auch wieder Unruhe mit Draxler, der wollte weg, kritisiert Wolfsburg als Verein und mit seinem Einfluss generell. Jetzt haben sie Gomez geholt. Wo positioniert sich der HSV im Vergleich mit Wolfsburg? Also wo schätzt du sie ein und ist der HSV da vielleicht ein bisschen ruhiger und kann er dem VfL den Rang als Nummer 1 im Norden so ein bisschen ablaufen vielleicht?
Naja, also Wolfsburg hat im Gegensatz zum HSV natürlich schon den Vorteil, dass die Mannschaft qualitativ einen Schritt weiter ist. Ob das dann jetzt auch alles hinhaut, ne? Also ob die auch zusammenpassen und ob die Spieler noch Lust haben, das ist gerade angesprochen. Also man hört immer wieder, dass Spieler da eigentlich weg wollen und Schürrle hat es auch geschafft, Drax hat es nicht geschafft. Ich finde jetzt den Transfer von Gomez ist wieder irgendwie ein gutes Zeichen. Ich glaube, dass er extrem gereift ist in den vergangenen Jahren, dass er ganz klar im Kopf ist und sein Auftritt ist bei der Pressekonferenz, wo er auch nicht drumherum geredet hat, sondern ja auch ganz klar und deutlich seine Ziele formuliert hat. Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Deswegen glaube ich, vom Potenzial her ist Wolfsburg eigentlich stärker einzuschätzen als der HSV. Aber es kommt letztendlich immer darauf an, wer die beste Mannschaft, also wer als Mannschaft besser zusammenarbeitet, nicht wer die besten Einzelspieler hat. Und da bin ich gespannt. Also in Wolfsburg kann alles passieren, also auch was wieder Hacking betrifft. Ich glaube, wenn das da schief geht, der Starten, das ist einer der gucken muss, wie es weitergeht.
Ja, Stichwort Hertha, Rollo. Die waren ja in der vergangenen Saison diese Überraschungsmannschaft, die dann auf einmal ja erst um die Champions League mitgespielt hat, dann aber abgerutscht ist, Siebter geworden ist und ja jetzt zum Start gegen Brøndby rausgeflogen ist. Was hat der HSV im Vergleich zu Hertha vielleicht jetzt zu bieten? Was kann er diese Überraschungsmannschaft werden?
Das ist schwer. Das Dilemma der beiden Weltstädte. Muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob er daran reicht. Ne? Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, was mit Hertha wird. Dardai hochgelobt. Ja, auch die Mannschaft hat sehr viel Potenzial. Auch da glaube ich, dass die Mannschaft momentan trotz des Ausscheidens in der Europa League doch noch qualitativ etwas besser besetzt ist. Aber auch da muss man abwarten. Ich glaube, diese Weltstädte, diese Großstädte haben außer München immer generell Schwierigkeiten irgendwie. Vielleicht ist die Ablenkung einfach zu groß. Und im Vergleich zum HSV, ich sehe Hertha da einen Tick vor, aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Ne? Weil, ich habe das vorhin schon gesagt, das ist Schall und Rauch alles, das ist Spekulation. Mainz ist ja auch ausgeschieden, zweimal sogar, und hat dann aber eine super Saison gespielt. Also, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es wird sehr viel sicher davon abhängen, wie die ersten Spiele laufen, wie der Saisonstart ist. Und der direkte Vergleich, man könnte ja auch Werder Bremen noch dazu nehmen. Da könnte man jetzt meinen, ja, die haben sich eigentlich ganz gut verstärkt, vor allem mit Kruse, wenn sie den in den Griff kriegen, wenn er nicht so viel Taxi fährt und nicht so viel Geld mit sich rumschleppt, dann könnte das was werden. Aber auch da sage ich, das sind so drei Mannschaften, finde ich. Wolfsburg sehe ich da, so wie Matthias, auch weiter vorne. Aber das sind so drei Mannschaften, Hertha, Werder und HSV, wo wirklich die Glaskugel gelesen werden kann und da kommt noch nichts bei raus. Ne? Also da bin ich mal sehr gespannt, wie gerade diese drei Mannschaften sich auch schlagen werden.
Ja, spannend ist das allemal. Ich habe auch richtig Lust auf die neue Saison. Matthias, dann fragen wir doch mal anders, nicht wo landet der HSV, sondern was kann ich vielleicht auch als Fan für die Zuhörer erwarten von der Mannschaft? Wie könnte sie auftreten? Also was steckt drin?
Ja gut, also die Fans müssen erwarten können, dass die sich in jedem Spiel reinhauen. Ne? Also dass die versuchen, das Beste herausholen, was möglich ist, dass sie es nicht schleifen lassen, dass die nicht unkonzentriert sind und dadurch Punkte verschenken, sondern dass sie in jedem Spiel versuchen, das Maximum rausholen. Es wird Spiele geben, da wird es nicht reichen, um Punkte einzufahren. Aber wenn es ihnen gelingt, in jedem Spiel wirklich diese Mentalität auf den Platz zu bringen und 100% auf den Platz zu bringen, dann gibt es viele Mannschaften, die sie schlagen können. Und dann haben sie auch die Chance, sich vielleicht in der oberen Tabellenhälfte, sage ich mal, anzusiedeln. Wenn das nicht gelingt, dann werden die wieder, ja, wie in den vergangenen Jahren auch.
Ja, wollen wir das nicht hoffen? Gehen wir in den Pokalwettbewerb. Zum Abschluss der letzte Bereich, FSV Zwickau. Drittliga-Aufsteiger, ja, spielt da so eine mittelmäßige Rolle am Anfang. Aber das war ja bei Jena nicht anders letztes Jahr. 3:2 nach Verlängerung. Wir haben das, glaube ich, schon thematisiert. Davor, ich habe mir da mal so ein bisschen was rausgesucht, war Energie Cottbus der Gegner. Und da war es auch ganz, ganz eng mit Mirko Slomka. Davor schon Jena mit 4:0 besiegt in der ersten Runde. Und dann gab es noch das Aus in Karlsruhe. Also der HSV und erste Runde in den letzten Jahren. Das ist eher, ja, um es vorsichtig zu formulieren, spannend. Und in der Umfrage, ich habe das auf Twitter mal gefragt, ob der HSV, also was die Fans meinen, ob der HSV die nächste Runde erreicht. 62% sagen ja, deutlicher Sieg HSV, 38% nee, Jena reloaded. Und am Anfang war das so, dass da eher die Stimmen für Jena reingeflattert sind. Also es ist wenig Vertrauen da eigentlich, kann man sagen.
Ja, aber Hamburg ja generell, ne? Erste Runde, St. Pauli ist da auch für bekannt, Werder ist da ja auch für bekannt, also Norddeutschland, sagen wir mal so. Das, ganz ehrlich, das ist ein ganz gefährliches Pflaster. Der Osten sowieso. Ne? Also ich würde da, natürlich sagen wir jetzt alle, also nach menschlichem Ermessen und nach gesundem Verstand, falls man den hat, der HSV muss das schaffen, der schafft das. Aber ich weiß gar nicht, Matthias, hast du da auch so ein bisschen deine leichten Zweifel?
Naja, leichte Zweifel muss man ja haben, ne, beim HSV. Also das haben die vergangenen Jahre ja gezeigt. Gut, Zwickau ist jetzt so ganz okay, du hast es eben angesprochen, es ist okay in die Saison gestartet, ne? 3 Spiele haben die schon absolviert.
Ja.
Gab es 0-3 gegen Wien Wiesbaden, das war so die erste Niederlage. Davor gab es Sieg und Unentschieden, also die sind schon im Pflichtspielmodus, sage ich mal. Der HSV muss erst reinfinden. Hinzu kommt dann ein Abendspiel, das neue Stadion dort wird eingeweiht, die Fans sind heißblütig, also ich bin gespannt, ob der HSV dem Druck gewachsen ist. Jetzt rein fußballerisch ist ja klar, ne? Aber es ist ja immer so im Pokal, dass die höherklassige Mannschaft eigentlich, die auch das Fußball auf dem Platz stehen hat, das wird auch in Zwickau so sein. Aber es wird ganz viel über die Atmosphäre gehen und da muss die Einstellung stimmen, hat er eben schon angesprochen. Da muss man den Kopf bewahren und ich habe eigentlich, also ich habe auch mitgemacht mit einer Umfrage und ich habe auf die KV getippt.
Also,
bin also bei der Mehrheit.
Ja, sehr gut. Und vielleicht nochmal als Erklärungsansatz für die ganzen Erstrunden aus beim HSV, weil ja auch in der Vergangenheit viel schief lief, viel Unruhe. Rollo, haben die Gegner dann vielleicht einfach so im Gedanken, im Hinterkopf, der HSV, der ist anfällig, da brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Respekt haben. Ist das vielleicht so ein Grund?
Ja, vielleicht könnte das ein Grund mit sein, aber ich bin da bei Matthias, also das neue Stadion, die Euphorie und so weiter. Also ich stufe die Erstrundenmatche, genauso wie bei Lübeck St. Pauli, immer als Roulette-Spiel ein. Ne? Also da weißt du wirklich nicht, was passiert. Da kann alles passieren. Ich sage, der HSV kommt weiter, aber, und dieses Aber ist eben entscheidend. Ne? Ich glaube, dass die Gründe, die Matthias genannt hat, dass sie schon gewichtig sind. Ne? Und man darf immer nicht vergessen, ich will jetzt nicht den Spruch vom eigenen Gesetze bringen, aber es ist es ist nur ein Spiel. Und in so einem einzigen Spiel, da kann so viel schief laufen oder auch gut laufen. Macht der HSV ein schnelles Tor, dann glaube ich, dann ist die Sache geritzt. Aber macht er das nicht, dann geht vielleicht auch beim HSV wieder das Zittern los. Mittlerweile, auch wenn die Spieler dann vielleicht keine Zeitung lesen, aber da weiß jeder, wie das so in den letzten Jahren gelaufen ist. Und ich sage, ja, er schafft es aber.
Ja, er schafft es aber, okay. Ich würde mich da auch anschließen, dass er es schafft. Ich hoffe auch relativ deutlich, dass da so wieder so Ruhe reinkommt und Sicherheit und dann einen positiven Saisonstart. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr hier euch die Zeit genommen habt. War eine sehr schöne Sendung. Und nochmal der Verweis auf den Twitter-Kanal von der Hochsport und Facebook richte ich vielleicht auch noch die Tage ein. Müssen wir mal gucken. Vielen Dank, die erste Sendung hat sehr viel Spaß gemacht und macht's gut.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Bleibt sportlich, liebe Zuhörer. Und in den Kommentaren können wir natürlich auch über die Sendung hier diskutieren und darüber würde ich mich sehr freuen.